Gesundheit und Wandern mit Alpinmediziner Dr. Bernd Hadic. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, Gesundheit und Wandern und Reisen. In mehr als 4 Jahrzehnten auf den Wanderwegen dieser Welt habe ich selbst viele positive, aber auch kritische Situationen erlebt, die das Gehen in der Natur und das Reisen bewirken kann. Über 50.000 Kilometer bin ich dabei inzwischen schon gegangen und habe dabei auch manches über Höhenanpassung, über Ausdauertraining und vor allem die heilsame Wirkung des Wandern gelernt. Ich freue mich sehr, heute einen absoluten Experten zu Gast zu haben, Dr. Bernd Hadic, Alpinmediziner, Vorsorgemediziner und passionierter Bergsteiger. Er hat nicht nur bei meinen letzten beiden Wanderbüchern die medizinischen Kapitel verfasst, sondern kann aus einer einzigartigen Doppelperspektive sprechen, als Arzt und selbst begeisterter Berggeher. Bernd wird heute mit seinen wertvollen Erkenntnissen aus dieser Verbindung von medizinischer Expertise und praktischer Bergerfahrung das mit uns teilen. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich sehr, lieber Christian.
Magst du dich am Anfang unseren Hörerinnen kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Bernd Hadic, ich bin von Ausbildung her Internist, bin aber seit 18 Jahren rein in der Vorsorge- und Lebensstilmedizin tätig. Mhm. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, wollen aktiv etwas für ihre Gesundheit beitragen. Ich begleite und berate sie beim Gesundwerden, gesund bleiben und gesund erhalten und zur Gesundheit gehört auch Lebensfreude dazu. Deswegen als, nennen wir es berufliches Hobby, bin ich auch Reisetropenmediziner und Alpinexpeditionsarzt. Mhm. Also es ist ein umfassendes Paket, das alles mit Zufriedenheit, mit Glücksgefühlen, mit Lebensfreude, Lebensqualität einhergeht.
Voll schön. Ich bin ja auch dein sozusagen Kunde und komme relativ brav zu den Vorsorgeuntersuchungen und schätze das sehr, dass man immer wieder abcheckt und schaut, was los ist, wie der Blutdruck ist und so, finde ich voll wichtig.
Es ist ein wichtiges und wertvolles Thema, weil du einfach selber sehr viel beitragen kannst fürs Gesunderhalten. Ja, das alte Bild des Arztes ist die Reparaturmedizin. Mhm. Du kommst mit einem Thema zum Arzt, zu der Ärztin und der macht oder der oder die machen alles gut. Das klappt, aber nicht immer. Und das Umdenken für uns in der Ärzteschaft, aber auch für die Patientinnen und Nichtpatientinnen ist, dass man selber Verantwortung für den Körper übernimmt. Und da ist unheimlich viel Kraft drinnen in diesem Dreieck, Viereck, Bewegung, Gewichtsbewusstsein, Stressbewältigung, Ernährung.
Gewichtsbewusstsein, da reden wir ein bisschen, das ist ja immer mein Thema miteinander, weil ich habe relativ viel Kilo, aber über das reden wir dann noch. Aber das Hauptthema ist Wandern, weil Wandern ist ja so gesund. Du hast eben dankenswerterweise in beiden meiner letzten Bücher das Kapitel über Wandern, Gesundheit geschrieben und die Headline, und über die möchte ich gleich so einsteigen mit dir, ist Wandern, die Medizin des 21. Jahrhunderts, das Gesundheitsmittel. Red da ein bisschen was drüber. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, oder? Für unsere Hörerinnen.
Also generell verschreibe ich jeden Tag und sehr gerne Bewegung als das Medikament des 21. Jahrhunderts, weil tatsächlich die Bewegung erstens in unserem Alltag, in unserem westlichen Alltag zu kurz kommt. Mhm. Sitting is the new smoking, sedentary lifestyle, also der Bewegungsmangel als eines der zentralen Themen für unser Gesundsein oder Krankwerden. Mhm. Und die Bewegung per se hat unheimlich viel Kraft. Ja, die Bewegung wirkt vorbeugend gegen viele Krankheiten wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, gegen Krebs. Es lindert Schmerzen, es festigt den Knochen, Stichwort Osteoporose. Mhm. Es stärkt das Immunsystem, es schützt die Psyche. Und, das klingt jetzt fast wie ein Beipacktext, den ich da herunterbete, aber sehr gerne, es ist kostengünstig und richtig angewendet, eigentlich ohne Nebenwirkungen. Mhm. Und unter diesen Bewegungen, die ich verschreibe, ist eben das Wandern für mich von besonderer Bedeutung, weil du aus dem beim Wandern den Druck des Alltags, den Stresskomponente des Sportelns herausnimmst. Ja? Mhm. Du hast Geräusche, Gerüche, Sinneseindrücke. Es ist ein umfassendes Wohlfühlpaket, das du im herkömmlichen Sport nicht so bekommst.
Ja, das merkt man ja bei unseren Gästen auch. Die Leute kommen oft relativ gestresst und jeder ist noch ein bisschen, hat so ein bisschen eine strenge Miene. Und nach mehreren Tagen merkt man es an den Gesichtern. Also die Gesichter entspannen sich, die Stimmung in der Gruppe wird gut. Und es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man jetzt im Fitnesscenter trainiert, bei Maschinen oder in der grünen Natur Dinge erlebt, auf eine schöne Landschaft schaut. Da spielen ja viele Gründe und viele, viele Dinge da eine Rolle, wenn man in der Natur draußen ist.
Vieles Unterschiedliches. Also bevor jemand gar nichts macht, bin ich schon ganz froh, wenn ins Fitnessstudio geht.
Nichts gegen das Fitnessstudio.
Das ist kein Thema, aber die Fitnessstudio ist im Prinzip eine Aktion in meinem inaktiven Leben. Ja? Und das, was ich verschreibe, ist ein aktiver Lebensstil, den wir eben jetzt mit unseren sitzenden Berufen uns antrainieren mögen, indem wir eben mit dem Rad zur Arbeit fahren, indem wir Stiegensteinstadt liefern, kurze Wege zu Fuß machen. Wir sind zum Gehen geboren. Ja? Das heißt ja auch Bewegungsapparat und nicht Sitzapparat. Ja? Und deswegen ist ein aktiver Alltag besser als nichts tun und dann einmal eine vielleicht sogar hochintensive Bewegungseinheit. Und in dieser hochintensiven Bewegungseinheit, da wird dann auch ganz gern wieder vermessen, wie du in deinem Job auch vermessen wirst, im Sport halt mit Herzfrequenz und mit Watt und was auch immer, den ganzen Variables. Und man kann sich wieder vergleichen und alles das kommt in der Natur beim Wandern. Es findet auch da Einzug und man muss auch da seine Routen posten und was auch immer. Aber üblicherweise ist es eine Entschleunigung und die Bewegung zur Entschleunigung, zur Entspannung und nicht als zusätzlichen Spannungskomponente. Das ist eben auch die große therapeutische Breite von Bewegung, explizit Wandern, Gehen, als Stressabbau, nicht um zusätzlich Stress aufzubauen.
Das merke ich eben selber beim Wandern, wie gut es tut und wie sehr man quasi auch mit den Gedanken dann ruhiger wird.
Die Gedanken gehen fliegen. Und das ist ja das, wenn du dann in das meditative Gehen hineinkommst, dass du gar nicht mehr denken musst, was du gehst, wohin du gehst, welche Route, sondern es geht. Es geht mit dir und die Gedanken sind frei und die Gedanken kommen und gehen. Du arbeitest deinen Alltag auf und alles in einer schönen Umgebung mit Geräuschen, Gerüchen, Sinneseindrücken und dabei legst du dann auch noch eine Strecke zurück. Ja, das ist etwas Erdiges, das ist ein Wohlbefinden für Körper und für Geist in einem Paket.
Da haben wir ja auch eine ganz spannende Folge mit meinem Meditationslehrer, der quasi auch über die meditative Komponente des Gehens, haben wir eine Stunde geredet, hochspannend, sehr zu empfehlen.
Perfekt, ausgezeichnet, höre ich mir natürlich gerne an, wie alle deine Podcast-Folgen, die für mich sehr inspirierend sind. Aber auch Atmen ist Leben, da kommt die Yoga-Komponente rein. Ich weiß, dass du auch dafür sehr empfänglich bist. Ja? Und auf unsere westliche Welt heruntergebrochen, mein großes medizinisches Vorbild, Viktor Frankl, der hat in seiner düstersten Zeit, hat er sich vorgestellt, wieder einmal auf die Rax zu gehen. Also es ist nicht die Eroberung des Sinnlosen, was so oftmals das Thema war, einen Berg zu erobern. Mit dem Erobern habe ich so und so nicht.
Ja.
Aber er hat eben sich die Vorstellung, nimm dir einen Gipfel vor, erreiche und du kommst als neuer Mensch zurück. Also dieses Neudeutsch, würde man sagen, das Resetten, das sich wieder einnorden auf das, was wesentlich ist, sich Räume der Askese in dem ganzen Überfluss zu schaffen, wo man den Naturgewalten, Wind, Wetter, Sonne ausgesetzt ist, wo man sich freut auf ein Quellwasser, was bei uns aus der Wasserleitung kommt. Also alles das in diesem Überfluss, sich solche Inseln zu bauen, ist tatsächlich für das körperliche, aber auch für das seelische Wohlbefinden essentiell.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Gerade gestern habe ich mit einem Bekannten geredet, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und habe gesagt, was machst denn du? Und ich habe gesagt, du, ich mache seit 40 Jahren das Gleiche, immer nur Wandern. Aber wie reich Wandern ist. Reisen kommt natürlich dazu bei uns, bei Weltweit Wandern. Aber wie gesagt, was da, es ist so einfach. Man macht einen Schritt von anderen, der Atem kommt dazu, die Gedanken, das Hier und Jetzt. Es ist unglaublich, es ist eine riesige Welt. Es ist immer wieder auch für mich selbst voll voll faszinierend. Zu dir selbst, die Frage habe ich nämlich vergessen und ich stelle sie ganz gern am Anfang. Wie bist denn du als Alpinmediziner, als Vorsorgermediziner, als privater Mensch heute in den Tag gestartet? Wie lebt Bernd Hadic persönlich
das mit Bewegung? Ich lebe auch bewegt und das, was ich den Leuten verschreibe, mit Herzblut verschreibe, verschreibe ich mir selber auch. Nachdem ich sehr früh zu arbeiten beginne, habe ich nicht davor die große Bewegungseinheit gehabt, aber ich bin 4 Jahre seit ein Radfahrer. Das heißt, ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit und bin auch hier mit dem Rad natürlich und fahre danach mit dem Rad heim. Am Wochenende, wenn es eine kurze Einheit nur sein kann, aus welchen Gründen auch immer, der Wald ist inspirierend, kommt wieder die Medizin herein, Forest Medicine in Japan, Waldbaden, seit Jahrtausenden ein Wohlfühlbereich, den man eigentlich vor der Haustür hat. Ja. Und wenn man dann mehr oder weniger Zeit hat, Halbtageswanderungen, Ganztageswanderungen, das Wandern ist ja auch schön. Ich habe 3 jetzt nicht mehr so kleine Kinder, aber das kannst du von klein bis groß machen, mit Vorerkrankungen und auch als Gesunder. Jeder mit einem anderen Aspekt, ja. Aber ob ich jetzt mit meinen Schwiegereltern eine leichte Wanderung mache oder mit meinen Kindern, wie sie noch klein waren, für Erwachsene Begriff eine kurze Wanderung mache, es ist Wandern. Umfassend, von klein bis groß, von gesund bis krank, für jeden und jede nahezu uneingeschränkt möglich.
Ich weiß, du hast ja ein Buch geschrieben über das Wandern mit Kindern und so einen Ratgeber da um unsere Stadt Graz herum. Habe ich sehr gern gelesen, weil das auch war ein völlig neues Universum, dass man plötzlich nur mehr 2 Kilometer wandert und in diesen 2 Kilometern oft ein ganzer Tag drinnen ist, ein Bach, ein Fluss, Spielen. Das war für mich auch die Entdeckung der Langsamkeit, oder? Weißt du, als Papa wahrscheinlich sicher.
Ja,
auch.
Das ist in der schönen, in unserer getriebenen Zeit wiederum, dass man das, was die Eltern den Kindern schenken können, ist Zeit.
Ja,
und wenn sie den Kindern wichtig. Zeit schenken, die sie aktiv gestalten, ist das ein unheimlich guter Schatz für ihr Älterwerden. Kinder wollen sich bewegen, Kinder lernen intuitiv bewegen und beim Wandern eben, das ist der Bach, das ist das Baumkraxeln, das ist das Entdecken der Kleinigkeiten. Da können die Eltern auch lernen, einen Gang zurückzuschalten und den Kindern zuzuschauen. Mhm. Und umgekehrt schenken sie den Kindern ein Werkzeug, wenn es ihnen dann in der Schule beim Lernen, in dem Freundeskreis oder dann auch im Beruf einmal nicht gut geht, haben sie eine Türe, die sie aufmachen können. Und diese Türe ist in die Bewegung, die Türe ist in die Natur hinaus, wo sie dann tatsächlich eine, jetzt medizinisch gesagt, eine Therapie für ihre Probleme haben können. Und das machen sie natürlich besonders gern mit den Eltern, weil sie dann merken, dass der Papa ungeschickter ist, ja, oder beim Klettern. Also das ist ja dann auch dieses sich messen, die Zeit mit den Eltern zu verbringen in einer Zeit, wo die Eltern oftmals aus verschiedenen Gründen nicht so viel Zeit für die Kinder haben. Das war damals auch mein Antrieb, als ich damals meiner großen Tochter, ich habe jetzt 3 Kinder, aber das Buch habe ich geschrieben anlässlich meiner Erstgeborenen, wo wir eben uns bemüht haben, diese Zeit dem Kind zu schenken. Und nachdem es dieses Buch eben noch nicht gegeben hat und ich frech war und eben provokant gefragt habe, warum es dieses Buch nicht gibt, wurde ich dann eingeladen, das Buch doch zu schreiben. Ist ein kleines Büchlein, das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, nein, und ich denke auch noch heute, also man spürt eine reiche Erfahrung. Jetzt bin ich wieder mal zu Feustaler Hütten gegangen, beim Hochschwab, kennst du sicher. Und da gehe ich an dem Bach vorbei und denke mir, puh, da haben wir 2-3 Stunden verbracht. Der Hüttenanstieg, der dauert 2-3 Stunden, der hat den ganzen Tag gedauert und der eine Bach, da haben wir lang Zeit verbraucht und es war wie ein kleines Universum, die Steine, wir haben irgendwas gestaut, irgendwas, ein kleines Mäuerchen gebaut, da entdeckt man dann ein kleines Universum auf 10 Quadratmeter.
Du siehst das nicht,
gerade. Man lernt selbst dabei.
Ich kriege gerade Gänsehaut, weil der Hochschwab ist aus meiner eigenen Familiengeschichte. Mein Lieblingsonkel hat dort viele Erstbegehungen gemacht.
Ja,
der Hochschwab ist so mein Lebensberg, mein Kraftberg direkt vor der Haustür. Also insofern schließen sich da auch wieder die Kreise.
Ja, na, voll schön, dass wir in so einer schönen Umgebung wohnen. Ja, jetzt kommen so Fragen von Leuten, die uns immer wieder gestellt werden, die ich jetzt natürlich in die Gelegenheit nutze, die dir zu stellen oder miteinander auszudiskutieren. Viele Leute fragen, ja, ich möchte eine Wanderreise machen, möchte nach Marokko oder nach Nepal. Wie trainiere ich denn? Was soll ich denn machen? Wie werde ich denn fit? Was sagen wir denen? Oder was sagst denn du dann?
Eine gewisse Grundkondition ist schon gut und eine gewisse Fitness ist auch gut, aber es ist dann auch zu unterscheiden, ist das jetzt ein Höhenbergsteigen, ist das ein Wandern, das ist nicht despektierlich gemeint, ist es gar Expeditionsbergsteigen, ist es Alpinbergsteigen, wie ich war gerade vor 3 Wochen auf dem Großglockner, das ist was anderes. Ja? Aber durchaus brauchst du für das Wandern nicht jetzt ein Spitzensportler sein und es geht angepasst an deine Gesundheit, geht da sehr, sehr viel. Du solltest das Ziel an deine Gesundheit, an deine Fitness anpassen. Extra trainieren dafür würde ich nicht und braucht man nicht. Ein Grundverständnis ist gut. Das Essentielle für mich ist, dass du dich selber gut kennst. Ja? Jean Cocteau hat gesagt, man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Also man darf schon die Grenzen ausloten.
Ja.
Aber das große Problem jetzt, wir haben zuerst von den Kindern gesprochen, jetzt auf der anderen Seite des Lebens von chronisch Kranken und Alten ist eine Selbstüberschätzung, eine Fehleinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und da ein gutes Gespür für sich selber haben, was man sich zumuten kann und dass man sich nicht vergleicht als Älterer, noch immer fitter, wie man mit 20 war und was auch immer, sondern dass man aktuell zu sich selber ehrlich ist und seinen eigenen Gesundheitszustand gut einschätzen kann. Das ist das zentrale Thema. Und bei den Wanderreisen ist es ja dann auch das Feine, das meditative Gehen. Ja, also so ähnlich wie auf Pilgerschaft, das muss jetzt kein spiritueller Weg sein, aber dieses Gehen, dafür brauchst du nicht große Kondition, nicht große Voraussetzungen. Und selbst die große Höhe, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, ist vieles möglich. Viele Leute begeben sich in dieses Risiko unter Anführungszeichen gesagt, weil sie sich selber überschätzen und viele können jetzt auf der Kehrseite dieses wunderbare Erlebnis nicht genießen oder sich selber nicht gönnen, weil sie glauben, sie sind dafür nicht geeignet.
Ja,
und das ist meine Aufgabe als Alpin-Reise-Expeditionsmediziner, gedanklich mit diesen Leuten auf diese Reise zu gehen und mit ihnen gemeinsam zu besprechen, wo muss man aufpassen, was ist normal. Und so anhand einer gewissen das Grundverständnis und die Grundgesundheit festzustellen, aber dann gemeinsam einen Plan zu machen, dass diese Reise, diese Wanderung zu einem Erfolg und damit zu einem schönen Erlebnis wird.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich sage meistens, vielleicht ein bisschen einfacher als du, das beste Training fürs Wandern ist Wandern gehen. Mit kleinen Wanderungen anfangen, dann es etwas steigern. Ich habe heute ein paar Amtswege gehabt und da war ich im 7. Stock oben. Natürlich bin ich die Treppe raufgegangen und dann habe ich unten bei der Kasse was einzahlen müssen, habe ich schon Training gehabt. 2x 7. Stock, das ist schon was. Ich war schon ein bisschen außer Atem. Also im Alltag einfach das Gehen einzubauen und dann den Wochenenden. Ja, und diese Schrittzähler sind ja nicht so schlecht auf der Uhr, dass man schaut, puh, sogar meine Kinder sagen, puh, heute habe ich noch 5000 erst, dann gehen sie ein paar Runden um den Häuserblock. Also das ist nicht so schlecht, dass man sieht, heute habe ich noch zu wenig Bewegung gemacht. Also trainieren fürs Wandern ist gehen, oder?
Ist gehen, ist Alltagsbewegung. Du hast jetzt da gesagt, natürlich bin ich die Stiegen zu Fuß gegangen, das ist leider Gottes nicht mehr natürlich. Ja?
Ja.
Und deswegen in den Alltag, wenn man sowas vorhat, aber auch für die Gesundheit, Stiegen steigen statt Lift, dann eine Station so früher aussteigen, mit dem Rad zur Arbeit fahren.
Das hast du mir schon einmal gesagt, dass man einfach sagt, ich habe eine Viertelstunde mehr Zeit, ich steige 3 Stationen vorher aus und gehe zu Fuß zur Arbeit. Das ist so einfach und kostet fast keine Zeit, oder?
Jetzt ganz einfach, so ähnlich wie du, Ich habe es mir nämlich ausgerechnet, auch mit so einem Schrittzähler. Ich habe einen sitzenden Job. Ein sitzender Job heißt normalerweise 1500 Schritte gehen. Mhm. Ich bin im Job dadurch, dass ich aufstiegen steige und so 3500 Schritte gegangen. Ich fahre in Summe 50 Minuten mit dem Rad hin und zur Arbeit.
Das bringt schon
das
was,
sind doch einmal 6000 Schritte umgerechnet. Das heißt, ich habe nur in meinem Berufsweg diese berühmten 10.000 Schritte am Tag schon geschafft, ohne dass ich deswegen ein Laufgewand anziehe und ohne dass ich deswegen Sport betreibe.
Und das jeden Tag, gell?
Das jeden bringt Tag. Ja total viel. Und das ist das beste Training, weil du mich gefragt hast, auch um dann so eine Reihe, sich auf so eine Reise vorzubereiten.
Du warst ja, ich habe ja gesagt, ich bin dein Kunde bei der gesunden Untersuchung, du bist unser Kunde, du warst ja mit deiner Tochter in Marokko unterwegs, so ein bisschen so auf die Seite gesprungen vom letzten Thema, warst in der Wüste unterwegs.
Ich war in der Wüste unterwegs, das war ein wunderbares Vater-Tochter-Erlebnis, das uns beiden das geschenkt hat, aber auch da hier dieses Gehen auf unterschiedlichen Sandqualitäten, diese Langsamkeit, dieses meditative Gehen, ja, das Leben mit dem Tag von früh bis spät, ist wunderbare Erdung und ein wunderbares Erlebnis und ich danke auch dafür. Ich habe das auch zugegebenermaßen mit dem reisemedizinischen Auge gesehen und da habe ich vor Augen das was Ähnliches, was ich jetzt auch geschildert habe. Ja, es war eine dreiköpfige Wandergruppe dabei aus der Schweiz. Die Wanderführerin, 73 Jahre alt, mit einer 78-Jährigen und einer 80-Jährigen. Mhm. Und das Bild habe ich jetzt noch vor mir. Die 80-Jährige, die bloßfüßig im Sandsturm sich auf die Düne gestellt hat und sich der Natur, sprich dem Wind, ausgesetzt hat. Wunderbar. Das ist ein Bild, wo man vor Augen geführt bekommt, dass man gesund und mit Lebensqualität älter und alt werden kann.
Ich meine, ich finde das auch, ich kriege jetzt Gänsehaut, du hast vorher gesagt, bei mir hast, weil halt so Wandererlebnisse dann aufkommen. Ich war jetzt gerade auf Sizilien, da war auch ein 30-jähriger Reiseteilnehmer, der schon ein paar Mal mit uns mit war, also ein ganzer Junger und eine 87-jährige in der gleichen Gruppe. Und das finde ich immer total schön, wenn so ganz oder relativ junge Menschen und ältere Menschen dann erstens einmal zusammen Freude haben, miteinander gehen. Die Erna, wie sie geheißen hat, ist mit uns zusammen auf den Gipfel gegangen, die war gar nicht viel langsamer, weil wir sind natürlich nicht gehetzt, es gab so viele Orchideen und dann ist sie immer an uns vorbeigegangen und wir haben fotografiert und oben am Gipfel waren wir gemeinsam, also gerade so dieses auch generationenübergreifende, das finde ich auch total schön, wenn man so, oder wie du sagst eben, als Vater mit den Kindern unterwegs zu sein, das verbindet so, das finde ich wunderschön beim Wandern, oder?
Eben verbindet jung und alt, gesund und krank und vieles ist möglich. Und man therapiert sich selber, wenn ich jetzt als Arzt da sprechen darf und muss, im Gehen. Ja? Und jeder lernt voneinander. Ja? Also die Jugend lernt von den Älteren und die Älteren lernen von den Jungen und bleiben damit auch jung. Ja? Es kommt aus der ganz weit weg für uns beide hoffentlich noch. Es kommt von der Demenzprophylaxe. Lachen, laufen, lieben, lernen, lustvoll leben. Das heißt, man weiß, dass Leute, die vereinsamen, die Neugierde verlieren, die kein bewegtes Leben führen, schnell in Krankheiten hineingleiten. Und die Isolation, Einsamkeit ist ein großer Faktor da.
Also das gemeinsame Wandern ist dann ist super Therapie. Medizin auch, ja.
Und wenn jetzt da eben überall die Sorge kommt, ob ich vielleicht dann auch einmal dement werde, so geht's wandern. Ja? Also geht unter die Leute und mit den Leuten wandern.
In Gemeinschaft wandern,
ja. Das ist in einem Paket das beste Therapeutikum, was man selber tun kann, um eben nicht, vieles ist schicksalshaft, das gebe ich schon zu, aber das Schicksal kannst du schon selber beeinflussen. Ja? Und das, was man selber in der Hand hat, ist eben ein aktives Leben. Ernährung gehört auch dazu, der Vollständigkeit halber erwähnt, und soziales Wohlbefinden.
Über das möchte ich mit dir noch reden, auch über die Ernährung beim Wandern. Apropos Ernährung, das habe ich so als einer der nächsten Punkte, ist ein bisschen mein Schwachpunkt. Ich habe schon gesagt, bin 1,88 groß und kratze immer an und über den 100 Kilos. Was sagst du dazu? Also es ist schon, ich fühle mich fit, ich gehe total viel. Also ich war jetzt wieder das ganze Wochenende wandern, weil es mich immer rauszieht. Aber wie gesagt, so mit dem Essen ist oft schwierig irgendwie. Dann sitzt man mit einer Gruppe, trinkt am Abend dann vielleicht ein Glas Bier oder isst ganz gut, was ja natürlich gut schmeckt beim Wandern. Wie ist das mit Gewicht und Wandern?
Ja, da gibt es einiges dazu zu erzählen. Prinzipiell, ja. Gewicht ist in einem gewissen Ausmaß keine Krankheit. Das ist das Risiko für verschiedene Krankheiten, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Deswegen ist es schon gut, das zu respektieren. Aber in der Waagschale etwas fester, und du bist ja athletisch, etwas fester und bewegt ist besser als dürr und faul. Also die Bewegung gewinnt einmal über das Gewicht, erstens.
Das höre ich gern, danke.
Ja, sage ich auch gerne und kommt aus Herzen. Das Zweite ist, die Taille ist wichtiger als die Waage. Das heißt, ein athletischer Mann, so wie du bist, oder auch eine weibliche Frau, kann durchaus etwas zu viel auf der Waage haben, ist aber deswegen nicht gefährdeter für diese Krankheiten. Umgekehrt, jemand mit dicken Bierbauch und dünnen Sprieseln kann ein normales Gewicht haben, ist trotzdem für Krankheiten eher in einem Risikobereich. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, wer aufhört zu sündigen, fängt an zu predigen, den Genuss nehme ich niemanden weg. Ja? Nur genießen geht nicht dem her. Ja? Das heißt also, ein schönes Essen im Kreis der Familie, Weihnachten, Urlaub, Geburtstag, Familienfeste, alles ist erlaubt. Wo ich das unter Anführungszeichen gesagt Teufel auf deiner Schulter bin, ist beim hemmungslosen Naschen und Futtern. Ja, das muss nicht sein. Und da kann man dann ansetzen. Ja. Und das Schöne beim Wandern ist schon dann auch noch die Hütteneinkehr, wenn aber die Wanderung nur vom Parkplatz zur nächsten Hütte ist und der ganze Tag dann in der Hütte verbracht wird, war es vielleicht ein Wohlbefinden, wenn man schöne Berge gesehen hat, ist mir aber für die Gesundheit zu wenig. Ja. Und oftmals, das ist eben das Trügerische, glauben die Leute, dass sie während der Wanderung mehr verbrennen, als sie dann in der Hütte zu sich nehmen. In Summe soll schon mehr verbrannt werden, als zugeführt werden.
Aber es schmeckt halt gut. Aber da bin ich voll bei dir, dass man schon gescheit gehen soll und dann gescheiten Gipfel, aber dann eben das Essen vor allem in Gemeinschaft und zelebriert und genießt und bewusst genießt, so wie du sagst. Nicht halt am Abend den Kühlschrank ausräumt alleine, weil man irgendwie den ganzen Tag gesessen ist. Genau. Das andere Extrem, meine ich. Ja.
Das können wir lernen, auch bei den Reisen, und habe ich bewusst, auch jetzt nennen wir es ärztlich-medizinisch genossen, eine der gesündesten Ernährungsformen ist die traditionelle mediterrane Kost. In Gemeinschaft, man weiß auch, dass diese Gemeinschaften in sozial essen, also in Gemeinschaft essen, und auch das war herrlich. Das marokkanische Essen ist eine traditionelle mediterrane Kost, Fleisch als Beilage, aber hauptsächlich Gemüse, hochwertige Nüsse und
die Nusspause gibt es immer auf den Touren.
Genau. Dann Öle, ja, Zucker eigentlich auch nur aus Früchten, und Fleisch als Beilage. In der Marokko ist es halt die Tajine, und das dann auch noch in der Gemeinschaft, im Gemeinschaftszelt genossen, da gibt es gar nichts, da lasse ich gar nichts.
Dann tun wir gleich vielleicht wirklich ein bisschen so Tipps geben. Also ich habe eben oft Nüsse mit auf der Reise und habe eben gelernt von Menschen wie dir, dass das was Gutes ist. Was ist denn die ideale Ernährung? Was isst man am Abend, bevor man geht? Ich glaube Kohlehydrate, aber du wirst das einfach besser wissen. Wie ernährt man sich gut beim Wandern? Was ist mit Speck? Wo hat der seinen Platz? Und so weiter.
Also ich fange am Ende an. Ja. Das beste Bergsteigeressen und Bergsteigerjause ist Nüsse und Trockenfrüchte. Du hast hochwertige Öle, du hast viel Energie in den Nüssen, du hast eben den Zucker in den Trockenfrüchten. Also das ist einmal ein gutes Paket von vornherein.
Und auch jetzt, also ich will nicht gegen Müsli-Riegel reden, aber es ist nicht so nachhaltig, so viel Plastikverpackung mitzunehmen. Und Nüsse kann man doch in einem größeren Gebinde kaufen, sich in einer Dose abfüllen. Also es ist auch nachhaltiger, das Lebensmittel, oder?
Eine meiner vielen Herzen ist, ich bin also nicht nur Vorsorgemediziner und Reise- und Expeditionsarzt, sondern auch Umweltmediziner, und da rennst du mit mir offene Türen. Ja. Also was wir dem Planeten zumuten, ist durchaus zu diskutieren, und jeder von uns kann dazu beitragen, ein bisschen auf die Gesundheit des Planeten aufzupassen, und das ist ein wertvoller und wichtiger Beitrag dazu.
Und gesünder ist es auch noch, die Nüsse also, und die Trockenfrüchte. Gell?
Ja. Vollkommenes Paket für unsere Gesundheit und die Gesundheit des Planeten. Das Zweite, was zur Ernährung gehört, indirekt, worauf sehr viele ganz gerne vergessen, ist bitte genug trinken. Ja? Durst ist ein schlechter Parameter. Wenn du durstig bist, hast du schon gut 1,5 Liter Flüssigkeitsmangel. Mhm. Also deswegen genug trinken. Ja? Ein bisschen eine ungustige Empfehlung, die darf ich aber sagen, weil man es einfach messen kann. Die Harnfarbe anschauen, zum Mittag soll der Harn wasserhell sein. Das heißt Muskelkrämpfe, Müdigkeit, Konzentrationsstörung bis hin zu Fehleinschätzungen ist oftmals auch Flüssigkeitsmangel. Ja? Ja, das ist bei uns in unseren Bergen jetzt nicht das große Thema, wenn man da vielleicht Tagestouren hat. Es kann schon ein Thema sein bei Mehrtagestouren oder in trockenen Bergen, da denke ich jetzt die Kalkfelsen wie eben der Hochschwab, das Tote Gebirge, wo wenig Wasser, Oberflächenwasser zur Verfügung ist, da muss man schon ein bisschen strategisch mitdenken, wo ich die Wasserflasche auffülle.
Muss ich reingrätschen, ist auch so in Südeuropa, wenn man irgendwo in Sardinien, Sizilien wandert, ist ja auch nicht viel Oberflächenwasser und da sehe ich Leute oft mit so einem 1,5-Liter-Ding, also da wäre es, meine Empfehlung ist immer eher 2 Liter mitzunehmen, wenn man eine Tagestour macht, mindestens. Und wenn es heiß ist, reicht es oft gar nicht.
Vollkommen korrekt. Ja. Und das geht eben dann noch von uns gesteigert eben in die südlichen Gefilde oder auch in die Höhe. Mhm. Ja. Mhm. Und in der Höhe trinkt jeder fast zu wenig. Ja. Ja. Und auch deswegen, viele Gründe, aber auch deswegen sind organisierte Reisen gut, weil ich weiß es und schätze es, dass da sehr viel Wert darauf gelegt ist und da brauchst du dich nicht selber drum kümmern, wo findest du eine Quelle oder dann in der Höhe Schnee schmelzen oder was auch immer, sondern da ist es bei den Jausen dabei und das ist tatsächlich Goldes wert, weil es deine Gesundheit erhält und deine Leistungsfähigkeit erhält.
Trainieren wir auch immer unsere Guides, dass man dann immer sagt, jetzt Pause und erinnern ans Trinken. Und das muss man natürlich, oder kann man natürlich auch selber machen, dass man, es gibt ja Trinksysteme, wo man so einen Schlauch hat, was nicht schlecht ist, dass man quasi immer wieder kleine Mengen zu sich nimmt. Weil eins, was ich auch gelernt habe, was natürlich nicht so gut ist, ist einmal so 2 Stunden zu gehen, dann macht man mal notgedrungen einmal eine kurze Pause und trinkt dann 3/4 Liter. Das bringt fast gar nichts, weil das rinnt dann ein bisschen durch. Da muss man schnell aufs Klo und das Wasser ist irgendwie dann wieder draußen. Also regelmäßig und öfter kleine Schlücke zu trinken und eben ja nicht zu wenig. Man kriegt eben wirklich, ich merke selber, wenn es so warm ist, man kriegt Kopfschmerzen und mir geht es selber noch so, dass ich mich wirklich daran erinnern muss, bei der Pause einen Schluck Wasser trinken, ja?
Genau.
Und genug mitnehmen.
Ja, und der berühmte Speck, weil du mich gefragt hast, das merke ich mir schon, genau. Ist herrlich. Es ist auch geballte Energie. Das Problem, das spricht jetzt aber eher, wenn die Reisenden in die großen Höhen gehen, ist, dass Fett 4-mal mehr Sauerstoff braucht zum Verbrennen als Kohlenhydrat. Mhm. Das heißt, der Ausdauersportler, wenn ich jetzt den Wanderer auch dazu nehmen darf, läuft eher auf dem Zuckerstoffwechsel. Mhm. Und wir haben Zuckerreserven im Muskel und in der Leber für ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das ist das Gespeicherte. Ja. Und dann müssen wir umschalten. Mhm. Und entweder wir führen Zucker zu, da ist der berühmte Traubenzucker gar nicht so gut, weil er hohe Spitzen hat und dich dann hungrig macht. Also nennt man komplexe Kohlenhydrate. Das ist eben in verpackter Weise der Müsliriegel oder für mich sympathischer die Trockenfrüchte, fluten nicht so schnell an und halten dann länger. Mhm. Und irgendwann, nach dem Skitouren gehen und wandern, längere Unternehmungen sind, schaltet der Körper dann auch auf Fettstoffwechsel um. Das heißt, wir verbrennen immer auch Fett. Und deswegen ist es auch dabei gut und wichtig, nicht hochpulsig unterwegs zu sein, sondern im Fachjargon heißt es aerob zu gehen, also und nicht mit Sauerstoffschuld zu gehen, weil das Fett braucht Sauerstoff zum Verbrennen. Und da braucht man jetzt nicht mit Geräten und da brauche ich keine Tipps geben, sondern solange du mit deinen Wanderkollegen reden kannst, bist du nicht in der Überlastung drinnen. Man muss halt immer quatschen, man kann auch stumm nebeneinander hergehen, aber der Wanderer, die Wanderin sollte das Gefühl haben, dass sie noch sprechen können. Eine Strophe singen ist auch noch okay, man muss also nicht die ganze Zeit durchsingen, aber man sagt, sprechen soll man noch können, singen muss nicht unbedingt sein. Aha. So kann man sich selber ganz gut einschätzen.
Und wenn wir noch beim Essen sind und am Abend, was empfiehlst du da, was man essen soll, kann?
Die prinzipielle Empfehlung am Abend, eher eiweißreich zu essen, nicht so sehr kohlenhydratreich, wobei das ist die allgemeine Empfehlung, weil Kohlenhydrate wieder den Stoffwechsel anregen. Beim Bergsportler relativiere ich das ein bisschen, weil er braucht am nächsten Tag die Energie. Ja.
Also und schon Nudeln oder Käsespätzle.
Das ist das Klassische. Die, ja, die Nudeln oder sowas, also Nudelgemüse, ist als Bergsporternährung ein sehr gutes Produkt. Ja. Also dieses Eiweißreiche, das heißt dann ein hochwertiges Stück Fleisch, hoffentlich von einem glücklichen Tier.
Ja.
Nudeln als Basis ist gut, wird auch ein bisschen Fett dabei sein, aber das ist das Essen. Gibt es ja auch auf der Hütte das sogenannte Bergsteigeressen, was ja diese Mischung ganz gerne, also da haben unsere alpinistischen Vorfahren schon gewusst, was sie brauchen, um am nächsten Tag auf den Berg zu kommen.
Also ich habe so eine Erfahrung, wir haben eine Freundesrunde gehabt und haben so einen Skiberg, die Odd Route, Skibergsteigerroute gemacht, die war sehr anstrengend, war nicht mit Weltweit Wandern, sondern so eine Jungs mit drei Freunden Partie. Und da habe ich gemerkt, ich war Vegetarier und auf den Schweizer Hütten gab es dann eigentlich nur Kartoffelpüree und da habe ich einfach gespürt, mir geht jetzt das Eiweiß aus und ich habe dann mein Vegetariersein basiert, weil ich einfach gespürt habe, ich brauche auch Eiweiß. Das ist schon so, ich glaube, das muss man schon so im Hinterkopf behalten, gerade wenn man Vegetarier ist.
Das soll man schon.
Linsen, Bohnen, solche Dinge.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die Eiweißzufuhr ist essentiell, weil der Körper braucht Eiweiß und wenn er das Eiweiß nicht bekommt, von außen zugeführt, dann knabbert er am eigenen Muskel. Und das soll man eben bestmöglich vermeiden. Wobei eine vegetarische Kost eine vollwertige Kost ist. Du musst halt wissen, woher du deine pflanzlichen Eiweißquellen hast. Das ist, wie von dir schon erwähnt, Linsen oder Hülsenfrüchte. Es gibt auch Samen, die sehr gute, Eiweiß- und Eisenquellen sind. Also du brauchst auch dafür, um eine längere Bergtour zu überstehen, brauchst du kein Fleischfresser werden. Fleisch ist gut, aber du kriegst auch gute pflanzliche Eiweißquellen.
Aber man muss es ein bisschen wissen oder im Hinterkopf haben.
Vorbereiten und wissen. Das ist durchaus damit auch auseinanderzusetzen. Genauso wie du dich mit der Packliste zusammensetzt, ist es auch gut für einen Erfolg einer längeren Unternehmung, dass du auch weißt, was du isst und was du trinkst.
Ich nehme jetzt das auf, was du auch gesagt hast, dass man quasi, wenn man langsam geht oder so schnell geht, dass man reden kann, da wäre eine spannende Geschichte. Wir haben eine Tour in Marokko, die Wüsteberge Tünen. Und da war so eine, waren zwei Bekannte von mir, die gesagt haben, ja, wir sind super fit und hoffentlich ist nicht zu wenig die Tour. Und dann habe ich nachher gefragt, wie war es denn? Puh, das war ganz schön anstrengend, war echt fordernd, diese Tour. Und dann hat eine Bekannte mit ihrer Schwester diese Tour gemacht, ein Jahr später, die hat mich gefragt, du, hoffentlich schaffen wir das, wir haben nicht so eine gute Kondition, wir machen uns Sorgen. Und ich habe gesagt, du, ja, es ist jetzt, macht's ein paar Pausen. Und die sind zurückgekommen, du, es war so lustig und so klasse und es war überhaupt nicht anstrengend. Und die Männer sind zurückgekommen das Jahr vorher, die haben gesagt, du, das war ganz schön anstrengend, wir waren richtig fertig. Die sind einfach viel schneller gegangen, die waren oft um 3-4 beim Lager und die andere Gruppe ist einfach langsamer gegangen und die waren 5-6 mit Pausen am Lager und hat die ganz gleiche Tour, obwohl sie Angst gehabt haben vor ihrer Kondition, viel besser oder viel unanstrengender erlebt. Also es hängt dort total davon ab, wie schnell man geht. Die gleiche Strecke, ganz spannend.
Keine Frage, und das ist eben das Unterschiedliche, wo auch jetzt, wenn ich in Kassel denke, was mir sonst nicht liegt, Männer sind da eher strenger zu sich selber, leistungsorientierter und deswegen ist in der Reise, aber auch in der Höhenmedizin, gerade in der Höhenmedizin, in der Bergsportmedizin, die Leistungsfähigkeit, die wir vor Ort haben, nicht unbedingt ein Garant dafür, dass du dann einen hohen Berg gut bewältigen kannst, weil diese durchaus hochleistungsfähigen Alpinsportler bei uns, sage ich jetzt bewusst provokant, die gestehen sich nicht zu, dass sie dann am Kilimanjaro oder in Nepal nur 100, 200 Höhenmeter gehen, weil sie den Reichenstein mit 900 Höhenmeter die Stunde gehen.
Ja.
Und die laufen dann narrisch, weil sie auf ihre Leistung nicht kommen. Und da gibt es einige Geschichten, wo sehr leistungsfähige, sportliche, nennen wir es Marathonläufer, am Berg scheitern, während unsportliche, die halt ein gutes Gespür für sich selber haben und die auch den Guides vor Ort hören, zuhören mit Bole Bole, langsam, langsam in Tansania oder in Tibet, ja schneller geht es ein Ochse, ist ein Ochse. Wenn du den Leuten da zuschaust, dann gehen die quasi in Zeitlupentempo, aber sie gehen weit und sie gehen lange. Und das müssen wir, das können wir eben auch, ist auch meine Tätigkeit in der Beratung bei den großen Höhen, dass man dann sagt den Leuten, schaut den Leuten vor Ort zu, vertraut denen. Ja, die wissen schon, die führen euch da gut durch die Gegend und geht's runter vom Gas und genießt einfach.
Voll spannendes Thema, da sind wir eben mittendrin in diesem Kapitel Höhenmedizin, Höhengehen, muss ja gar nicht Bergsteigen sein, man wandert ja auch auf höheren Höhen in Nepal oder in Südamerika und da kann ich auch eigene Geschichten gleich beisteuern. Das ist so oft meine Beobachtung, am schlimmsten sind so ganz ungeduldige Männer, die super sportlich sind. So, die schon kommen und am ersten Tag schon irgendwie den Fotoberg besteigen, so wie nervöse Araberpferde. Entschuldige den Vergleich irgendwie, wenn jetzt Sportlerinnen zuhören. Aber das ist wirklich so ein Indiz, oft etwas gut genährtere, stärkere andere, die oft Angst haben, die sagen, boah, schaffe ich das von der Kondition, die gemütlicher unterwegs sind, tun sie in der Höhe viel leichter. Das ist wirklich spannend, als die, die so Leistung bringen wollen. Also dieses Leistung bringen wollen in der Höhe ist fast ein bisschen kontraproduktiv. Gell?
Ist definitiv kontraproduktiv, weil eine der wichtigsten Regeln in der Akklimatisation, das ist also die Anpassung in die Höhe, ist in der Anpassungsphase Ruhe zu geben, keine anstrengende Anpassungsphase und dieses hektisch durch die Gegend laufen und dieses und jenes Foto und da noch und dort noch und nicht am Nachmittag die Sonne oder die Stupa auf 3500 Meter genießen, das ist genau kontraproduktiv und zögert sogar die Anpassung an diese Höhe hinaus. Also insofern ist es gut, auch in der Vorbereitung die leistungsorientierten Sportler darauf einzustellen, dass sie da oben nicht Leistung bringen müssen oder gar nicht sollen.
Sollen die ersten Tage, ja. Nach ein, zwei Wochen geht es dann ganz gut, aber so die ersten Tage, ich erzähle dann immer so meine Geschichten, dass ich eben Sportler erlebt habe, die es dann nicht so gut geschafft haben. Allerdings, das ist immer so schwierig, weil viele machen sich ja so Sorgen, die Höhe und 5000 Meter und diese Sorgen machen ist ja wieder das Gleiche. Ich mache mir Sorgen, ich schlafe schlecht, ich habe vielleicht ein bisschen Kopfweh und dann fängt schon an, das Gehirnkino zu rattern. So, meine Güte, jetzt habe ich Kopfweh, das ist natürlich auch schlecht. Also einfach so eine gewisse Gelassenheit, dieses Genießen und nicht irgendwie auch sich zu viel Sorgen machen, ist ja auch wieder. Der Ruhepuls erhöht sich, der ganze Körper ist quasi in höheren Touren, ist auch wieder. Also am besten das Ganze ruhig zu nehmen, zu entspannen und nicht viel Leistung zu fordern, ja, einfach zu genießen. Das ist so ein Tipp, der manchmal ja nicht so leicht fällt, manchen.
Kein Thema. Und das ist eben, Respekt vor der Höhe ist gut, Sorgen braucht man keine haben. Und das ist eben für mich angenehme Zusammenarbeit. Ich als Reisehöhenmediziner rate den Leuten nicht von der Reise ab, üblicherweise. Den Vorteil, den ich sehe, ist, dass die Leute, die zu mir kommen, dann bestmöglich wissen, was in der Höhe normal ist, wo sie aufpassen müssen, was Warnzeichen sind, und können dann, wie ich hoffe, diese Reise in diesem medizinisch vorbereiteten Bereich besser genießen. Ja? Und deswegen ist es eine für mich sehr befruchtende und freundliche Zusammenarbeit, wo die Leute dann üblicherweise sagen, oh, das habe ich mir nicht zugetraut. Ja? Aber mit dieser Vorbereitung, die dann natürlich auch die Gesundheit betrifft und wo man dann genau schaut, Risikofaktoren abklärt und wo man dann schon einen Sicherheitsgurt auch hat und mit einem bisschen Rüstzeug ist dann auch ein Höhenaufenthalt für viele, die es nicht glauben, durchaus nicht nur schaffbar, sondern angenehm schaffbar und ein angenehmes Erlebnis. Und die Höhenakklimatisation, also die Höhenanpassung, ist jetzt auch nicht die große Kunst, ja, sondern da gibt es sehr einfache Regeln. Und wenn der Reisende oder die Reisende das befolgt, dann ist es gut machbar. Man kann sich bis 3000, bis 5300 Meter anpassen, dauerhaft anpassen. Und da gibt es eben einfache Regeln, dass man in der Anpassung nicht zu schnell zu hoch steigen soll, dass man möglichst tief schlafen soll, dass man in der Anpassungsphase keine Belastungen aussetzen muss. Und auch wichtig, sich selber zu beobachten, ehrlich zu sich selber zu sein, wie war die letzte Nacht. Und das ist eben auch in den Gemeinschaftsfahrten wichtig, dass man die Kameraden beobachtet. Rastet einer besonders auffallend häufig, bleibt er zurück, ist er teilnahmslos, bleibt am Abend im Zelt, dass man dann beobachtet, ob diese Person die Höhe vielleicht nicht ganz verträgt. Und auch dann, das Wichtige ist, dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, auf der gleichen Höhe bleiben oder absteigen dort, wo man das letzte Mal gut geschlafen hat. Und auch das, weil du es angesprochen hast, Kopfschmerz allein ist keine Höhenkrankheit, Rufzeichen. Kopfschmerz kommt sehr häufig in der Höhe vor, Kopfschmerz plus Zusatzsymptome, Zusatzzeichen wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Schlaflosigkeit, da muss man dann respektvoll mit dem Körper umgehen. Und auch das ist vielleicht wichtig für die Zuhörerinnen und deine Kunden zu wissen, ist die Höhenkrankheit passiert nicht sofort.
Ja,
die hat eine Latenzzeit von 6 bis 24 Stunden. Das heißt, wenn du die neue Höhe erreichst und du hast Kopfweh, dann hast du zu wenig getrunken oder was auch immer.
Aber das Sonne ist nicht manchmal.
Sonne, aber das ist nicht Höhenkrankheit. Sondern Höhenkrankheit ist dann mit einer gewissen Verzögerungszeit.
Das freut mich, dass du das so bestätigst, weil viele haben ja Angst, das überkommt einen. Das ist ja, also auf der einen Seite ein Vorteil, dass sich das so langsam entwickelt. Auf der anderen Seite auch ein bisschen so diese Gefahr, ich komme in diese Höhe, was ich zum Beispiel Namche Bazaar, da gibt's Cafés in Nepal, das wirkt alles, weil die Leute sind ja angepasst dort auf 3.500 Meter. Ich komme aber neu rauf und denke mir, da ist eh alles normal. Und dann sagen manche Leute, ah, es geht mir super, und dann rennen sie irgendwo rauf, fotografieren. Und dadurch, dass sich die Symptome so langsam entwickeln, kriegt man dann erst viele, viele Stunden später die Kopfschmerzen oder die Rechnung präsentiert für die zu hohe Aktivität. Also quasi, ich habe so einen Puffer, aber ich darf nicht vergessen, wenn es mir jetzt gut geht, darf ich trotzdem die ersten Tage nicht zu schnell sein, nicht irgendwo losrennen und es nicht zu übertreiben, weil ich spüre es dann erst oft viele Stunden später.
Ja, Namche Bazaar ist ein gutes Beispiel, liegt auf 3400 Meter Höhe. Wenn Sie es dir nicht glauben, mir können Sie es auch glauben, dass die Kunden auch am nächsten und übernächsten Tag noch den Everest sehen werden.
Ja,
das muss nicht am ersten Tag sein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist wie damals. Wie ich damals dort war, hat es sogar einen Apfelstrudel gegeben. Von einem Österreicher, der dort hingegangen ist.
Zumindest German dort, Bakery und
ja,
so.
Was auch immer. Also das Schlendern durch den Ort fördert die Akklimatisation, aber keine Zusatzimpulse noch mit eben, sie liegt in so einer Arena mit wunderschönen Ausblicken, dass man da dann auch noch unbedingt das Dorf am ersten Tag von oben fotografieren muss, das gibt es am nächsten Tag und dann übernächsten Tag auch noch.
Das ist ja auch so dieses falsch verstandene Climb High, Sleep Low. Das heißt nicht, dass man dann, wenn man in der Höhenakklimatisation ist, dann noch einen Berg besteigt, ganz weit rauf und anstrengend, sondern man schlendert vielleicht 100 Meter rauf, ganz langsam, genießt die Aussicht und dann geht man ganz langsam wieder runter. Und wenn man es nicht macht, ist auch okay, aber keinesfalls hunderte Meter irgendwo raufrennen. Das ist völlig kontraproduktiv.
Das ist definitiv kontraproduktiv. Das Climb High Sleep Low heißt eigentlich, dass man schaut, in seinem eigenen Programm nicht am höchsten Punkt zu schlafen.
Ja.
Und das ist eben auch der Vorteil von organisierten Wanderreisen, dass das so auch geplant ist, dass man also über einen Pass drüber geht und dann im nächsten Ort am Fuße des Passes übernächtet, weil dann der Körper kennt die noch dünnere Luft. Und sollte das nicht möglich sein, klassischerweise Vulkankegeln oder was auch immer,
das Kilimanjaro
oder was auch immer ist, dann soll oder kann man vom letzten Lager noch, wie du gesagt hast, ganz entspannt ohne Gepäck ein paar Meter hinaufgehen, dort den Sonnenuntergang genießen und dann wieder runter, aber nicht drauf rennen und dann Gipfel besteigen, sondern tatsächlich nur quasi das Lager von oben anschauen.
Ja, also ich denke mir, viele, viele Fragen sind über Höhe und Sorgen. Ich sage dann oft, es gibt dann oft andere Problematik, dass ich mich zu Hause schon verkühlt habe und das dann mitnehme auf der Reise, dass ich stolpere. Also lustigerweise, die Probleme vor Ort sind dann oft ganz andere irgendwie. Und vielleicht auch, dass ich vielleicht das Falsche gegessen habe und vielleicht einen Reisedurchfall habe. Solche Dinge kommen dann auch vor. Die Höhe ist eigentlich, wenn man es schön gemütlich angeht, oft gar nicht so ein riesiges Thema, wie sich manche vor einer Reise das so vorstellen. Und das, ja.
Ist definitiv nicht. Es steht überall drinnen, aber tatsächlich sind die Höhenkrankheiten der weitaus überwiegende Minderheit. Am meisten ist Durchfallserkrankungen, Flüssigkeitsmangel,
ja,
also in Richtung Austrocknung, Infekte, die man mitgenommen hat, die dort, weil die Höhe auch das Immunsystem etwas schwächt, die dann dort quasi ausbrechen, traumatische Erlebnisse im Sinne von Verletzungen oder so. Alles das ist wesentlich prominenter als die Höhenkrankheit per se.
Sprechen wir da vielleicht eher ein bisschen drüber, weil das ist schon ein großes Thema, auch in Südeuropa, aber vor allem auch in der Höhe. Es ist ja kalt, aber die Sonne, meistens super schönes Wetter, klare Sicht und das Licht ist gleißend. Und da sage ich oft, du, Sonnenschutz ist nicht nur eine Sonnenbrille aufsetzen, das solltest du unbedingt machen und ein bisschen eine Creme aufs Gesicht zu schmieren, sondern das ist unbedingt eine gute Kopfbedeckung, auch Wärmeschutz, dass du nicht im Wind zu kalt stehst, also dass man den Körper schützt vor dieser Sonneneinstrahlung, vom Wind und Wetter, vor den Umwelteinflüssen, weil gerade in großer Höhe, aber wie gesagt eben auch in Südeuropa, ist eben so die Sonnenstrahlung eben ist auch ein Gesundheitsfaktor. Ne?
Ist definitiv ein Gesundheitsfaktor in der Höhe. Alle 300 Höhenmeter steigt die UV-Belastung um 4%.
Ja.
Das heißt, du kannst tatsächlich auch bei bedecktem Himmel, bei Nebel, kannst dann Sonnenbrand bekommen, bis hin dann zu Sonnenschäden, die wir wieder merken können, unmittelbar vor Ort.
Oder Sonnenstich.
Kann es Sonnenstich sein, was tatsächlich zu einem Notfall führen kann. Oder auch Schneeblindheit. Also ein guter UV-Schutz für die Augen, aber auch für die Haut und bei der Kleidung ist ein zentrales Thema für Bergfahrten oder eben in südlichen tropischen Gefilden. In tropischen Ländern kommt dann auch noch dazu, dass mit dieser Maßnahme durchaus auch ein Mückenschutz verbunden ist. Ja, also luftige, helle, körperbedeckte Kleidung. Es muss niemand irgendwo in Zentralafrika mit einem Trägerleiberl herumrennen.
Das ist nicht so gescheit. Ne?
Das ist für die Gesundheit nicht gescheit, kommt nicht gut an und ist definitiv unpassend dort. Also luftige, helle Kleidung ist Sonnenschutz und ist Mückenschutz. Und ist ein zentrales Thema. Und das andere, was du angesprochen hast, auf den Bergen bei uns, beim Wandern, aber auch durchaus in der großen Höhe, auch wenn es in tropischen Bereichen ist, ist ein Wärmeschutz, Wärmekälteschutz.
Das Zwiebelprinzip, über das haben wir
Das Zwiebelprinzip, das gigantisch ist.
Bergfuchs geredet, ja.
Das ist zentral und in jedem Rucksack, auch bei uns, gehört eine Haube und Haube und Handschuhe rein. Ja. Rettungsdecke, Biwaksack, weil du kannst tatsächlich auch bei Plustemperaturen Erfrierungen bekommen, wenn der Wind stark genug ist.
Wenn der Wind stark ist, ja.
Das ist bei uns, Wind-Chill-Index heißt das. Das ist also bei uns das Thema, was leider Gottes immer wieder aufpoppt und in der großen Höhe, du gehst tatsächlich am Kilimanjaro quasi bis zum letzten Lager in buchstäblich Turnschuhen und Shorts, aber trotzdem hat es da oben am Gipfeltag, kann es in der Früh beim Weggehen minus 10 Grad haben. Und wenn man schon in dieser großen Höhe ist und damit, nennen wir es, sehr viel Sauerstoff braucht, weil die Luft dünn ist, dann ist es unsinnig und kontraproduktiv, dann auch noch Muskelkraft für Wärmeproduktion, sprich Muskelzittern, zu verbrauchen. Deswegen eine gute Ausrüstung ist ein zentrales Thema, dass man da den Berg, die Bergerlebnis, die Wanderung wohlbehalten und gesund erleben kann und genießen kann.
Ja, ich glaube, ich möchte das ein bisschen noch zusammenfassen, auch für mich selber. Wenn man in großer Höhe ist oder auch das Klima ist sehr herausfordernd, dann ist ja unser Immunsystem, unser ganzer Körper ja unglaublich gefordert. Also muss man auf so im Alltag vielleicht Kleinigkeiten viel mehr aufpassen. Also wenn ich jetzt den ganzen Vormittag im Büro kein Glas Wasser trinke, ist auch voll schlecht. Aber es wirkt sich vielleicht nicht so arg aus, als wenn ich total schwitze und viel mehr Wasser brauche quasi. Also auf genügend Wasserzufuhr aufpassen, schauen, dass man nicht zu kühl hat. Dass, also so Kleinigkeiten oder gerade in größerer Höhe, wenn ich mich ein bisschen verkühle, das Immunsystem ist schlechter, kriege sofort eine stärkere Verkühlung als in normalen tieferen Lagen. Also so Kleinigkeiten wirken sich dann einfach stärker aus und deswegen so auch unsere Tipps, das wirkt vielleicht jetzt immer vielleicht übervorsichtig, aber gerade so, wenn man eben so in ausgesetzteren Gebirgsregionen ist, dass man einfach auf so Dinge wie gute Kleidung, ausreichenden Sonnenschutz, genug Wasser trinken, das bekommt eine größere Wichtigkeit einfach als in der Stadt, wo man ein paar Stunden nichts trinkt und es passiert nicht so viel, oder?
Ja. Perfekt zusammengefasst. Ja. Also meine imaginäre Beratung bei dir hat jetzt perfekt funktioniert, ja. Du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich weiß aber, erstens, dass du dich damit beschäftigt, zweitens gut auskennst und drittens, die Tipps, die man von dir ja auch bekommt bei den Reisen, sind großartig. Und es sind die kleinen Dinge, diese kleinen, vermeintlich kleinen Dinge, die dann über den Erfolg oder über das Scheitern, über den Genuss oder über das Leiden am Berg bei der Reise entscheidet. Es ist nicht die große sportliche Herausforderung oder die große medizinische Komponente, sondern es sind diese kleinen Sachen, vermeintlich kleine Sachen, die essentiell sind für ein umfassendes Erlebnis.
Worüber wir noch gar nicht so genau geredet haben, ist eben so, was esse ich nicht, damit ich gesund bleibe. Weil gerade in tropischen Ländern oder auch in größerer Höhe, der Körper ist ein bisschen empfindlicher. Also wir sagen dann schon zum Beispiel, oder unsere Guides werden auch in Nepal dahingehend geschult, dass man sagt, verzichtet lieber auf das Fleisch beim, wenn man hinaufgeht, also auf viel Fleisch essen, weil es ist doch, die Kühlkette funktioniert nicht so, es ist ein Risikofaktor. Trinkt's nicht Wasser, auch wenn der Bauch noch so schön runterkommt, es kann oben ein totes Tier drinnen liegen, es ist eine Infektionsquelle. Schau mal, dass man Mikrobur oder Filtertabletten oder das Wasser einfach quasi gut aufbereiten und reinigen. Also so Wasser ist eine große Infektionsquelle, aber auch von der Ernährung her. Und lustigerweise ist ja oft so westliches Essen wie eine Pizza oder ein Steak, das wirkt dann alles so westlich in Nepal, aber ist eigentlich eine Infektionsquelle. Währenddessen auf einem Standl an Dal, der 2-3 Stunden gekocht wurde, auch immer frisch ist, weil der immer viel verkauft wird. Also das einheimische Essen ist oft gesünder als ein sozusagen westliches Essen.
Ja. Ist eine der großen Herausforderungen, auch ein großes Thema der Reiseberatung, ist eben Reisedurchfall, weil das ist in sehr vielen Ländern und sehr vielen Bereichen ein häufiger Gesundheitsfaktor. Und da gibt es diese Stehsätze, die dann in der Praxis nicht immer ganz umgesetzt werden, nämlich dass man eben nur gekochtes, gegartes Essen oder gebratenes Essen essen soll oder schälbares.
Das heißt ja, cook it, peel it or forget it.
Aber in der Realität, wenn dann das so wunderbar da liegt, wird man doch das eine oder andere kosten und das ist auch gut dazu. Ja, was du richtig angesprochen hast, ist Kühlketten. Da denke ich, Kühlketten von Sachen, die gekühlt werden müssen, wenn die unterbrochen sind, kann das dann schon zu verdorrenen Lebensmitteln führen und da ist mir lieber, diese wegzulassen. Und es muss nicht unbedingt, auch wenn es liebevoll gemeint ist, die Salatgarnitur sein, der rohe Salat, den man dann nur zum Augenschmaus isst. Von Trinkwasser heraus, prinzipiell sagt man nur abgekochtes oder aus original verschlossenen Flaschen trinken. Das ist tatsächlich eine sehr große Quelle für Reisedurchfall.
Ja.
Ja, aber auch da sind die Guides vor Ort, wo immer das Wasser am Köcheln ist, die wissen, wo sichere Quellen sind. Also da können sich die Leute, die eben nicht auf eigene Faust, sondern mit Guides unterwegs sind, können sich darauf verlassen.
Es ist auch ein riesiges Thema mit diesen verschlossenen Wasserflaschen. Da produziert man natürlich einen unglaublichen Plastikmüll, vor allem in entlegenen Dörfern in Nepal. Und so sind wir dazu übergegangen, dass wir Wasserfilter mithaben oder Desinfektionstabletten, wo Chlor drinnen ist, schmeckt dann ein bisschen, aber die sind auch schon ein bisschen komisch, aber sind schon besser geworden, damit man nicht so einen riesigen Plastikmüll. Und unsere Guides wissen eben, manche Dorfbäche, die durchs Dorf kronen, sind nicht geeignet, um auch Wasser zu filtern, aber andere wieder, das wissen unsere Guides dann schon, dass man einfach quasi auch gutes Wasser nimmt, das man dann noch einmal zusätzlich filtert.
Ja, es gibt verschiedene Filtermöglichkeiten, dann, was du schon angesprochen hast, Mikropur, also das ist auf Silberjodid als Austausch. Genau. Es gibt auch UV-Desinfektionsmöglichkeiten und das, was ich immer schätze, ist, dass man das Wasser dann abkocht. Mhm. Ja? Dass man da Horden an Plastik aufschleppt, bitte nicht. Darauf nicht bestehen oder nicht erwarten oder was auch immer, sondern abkochen, filtern, abkochen, Desinfektionsmöglichkeiten. Mhm. Die Summe ist bestmöglicher Schutz. Nebenbei bemerkt, Schwebstoffe, dass es ein bisschen trüb ist, sind üblicherweise keine Krankheitsprobleme. Das sind keine Krankheitsprobleme. Eher ist es, wenn darüber die Jagdwiese ist oder was auch immer, aber das wissen dann die Einheimischen durchaus.
Also ich sage es unseren Leuten oft, es ist ja bei uns auch ein Gebirgsbach, ein potenzieller Gefahrenquelle, wenn man aus dem Bauch trinkt, weil es kann ein totes Schaf auch bei uns drinnen liegen, aber bei uns ist das Spital viel näher und es kommt der Helikopter, aber wenn ich irgendwo in Südamerika am Berg bin, dann kann man nicht damit rechnen, dass der Helikopter kommt und vor allem, wenn er kommt, dann ist der Urlaub vorbei und man sollte einfach Gefahrenquellen ausschließen und selbst mit über 40 Jahren Reiseerfahrung, ich bin da sehr streng, also wenn ich in einem Lokal bin, bestelle ich immer No Ice in den Getränken und schaue immer ein bisschen mehr, oft schaue ich dann wirklich in die Küche rein, wie arbeiten die? Oder man hört da von Einheimischen, ist das ein Lokal, das gut besucht ist, dann kann man dem trauen. Also so ein bisschen auch Menschenverstand, hinter die Kulissen schauen, aber eben auch streng sein. Also kein Eis, kein Salat, vor allem nicht am Urlaubsanfang, wenn man einfach noch sensibler ist. Einfach streng sein, es ist einfach schade, es sind so wertvolle Tage. Ich bin da selber streng.
Das ist gut, dass du streng bist und du hast das auch auf den Punkt gebracht. Nämlich dort, wo die Einheimischen gehen, durchaus in die Küche schauen. Und das Vermeintliche, wir haben jetzt über das Wasser am Berg gesprochen, auch am Anfang oder am Ende, auch der Cocktail in einem Fünf-Sterne-Hotel wird vielleicht trotzdem die Eiswürfel aus der Wasserleitung gemacht. Sicher. Also du kannst genauso einen Durchfall in einem hochpreisig und vermeintlich guten.
Gerade dort manchmal.
Gerade dort hätte ich jetzt fast gesagt. Und das ist es dann, woran die Leute nicht denken. Ja? Und umgekehrt eben auch ein bisschen Vernunft walten lassen. Was ich auch sagen möchte, weil es mir wichtig ist, ist der Reisedurchfall klassischerweise ist nicht das große Problem. Es muss nicht sein und man kann schauen, dass man sich bestmöglich schützt, aber der übliche Reisedurchfall ist nach 2 Tagen vorbei.
Also auch da keine Panik.
Auch da keine Panik bekommen, sondern dass es eine blutig schleimige Stühle mit hohem Fieber ist, ohne es relativieren zu wollen. Aber Durchfall darf schon sein, wenn es da sonst gut geht. Und da wiederum schließt sich der Kreis, genug trinken und dann gibt es eben diese Rehydratationslösungen, die man um teures Geld kaufen kann oder selber machen kann. Gibt es also mit Salz und mit Orangensaft und abgekochtem Wasser, sodass man da schnell wieder, nennen wir es, fit ist. Also auch da keine Sorge.
Weil das habe ich auch so, dass einige unserer Gäste, die sagen, oh, Durchfall, ich muss sofort, da gibt es ein Mittel, das heißt Imodium und ich muss sagen, ich warne davor, wenn man nicht quasi jetzt gerade stundenlang in einen Bus einsteigt und gar nicht zum Klo kommt dort, okay, das ist ein Grenzfall. Aber ansonsten, ein Durchfall ist ja auch ein Zeichen, dass da was aus dem Körper raus will. Und wenn man jetzt einen chemischen Stoppel, wenn man den Durchfall quasi verhindert, dann bleibt es drinnen und das ist nicht gut, oder? Oder was sagst du da dazu?
Habe ich dich schon beraten? Nein, ja, das sind meine Worte.
Genau, okay.
Wort, ja. Deine Torte, Imodium, ja. um den Handelsnamen zu nennen, ja. lähmt den Darm. Mhm. Das heißt, ich gebe es in Ausnahmefällen unter genauer Empfehlung auch mit, buchstäblich, um mhm. eine Busfahrt zu überleben genau. oder den Heimflug ja. zu überleben. Aber prinzipiell ist es in der Reisemedizin verpönt, weil es eben den Darm lähmt mhm. und damit die krankheitsmachenden Keime länger im Darm bleiben. Mhm. Das heißt, überall, wo man kann, soll man die Keime loswerden.
Also Durchfall ist eigentlich was Gutes, auch wenn er sich nicht so toll anfühlt.
Ja, toll ja. anfühlen nicht. Das ist jetzt genau. zumindest nicht die große Problematik.
ja.
Es gibt ein anderes Präparat mit einem fürchterlichen Namen, Razicocatril. Fürchterlicher Name. Gibt es auch im Handelsnamen, den ich hier nicht nennen möchte, ja. okay. um nicht Schleichwirkung ja. zu machen. Aber das ist ein Sekretionshemmer. Das heißt, da verliert man nicht so viel Flüssigkeit und kann mit diesem Medikament wieder den Stuhl geformter machen. Und das ist nicht das, was die Darmlähmung macht. Also es gibt durchaus Präparate, die man in die Apotheke mitnehmen kann. Aber prinzipiell keine große Angst und Panik vor Durchfallserkrankungen.
Und eben genug trinken, Suppen essen und so, wie du sagst, immer wieder den Körper zu hydrieren. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird man schon relativ schnell schwach dann.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Also das Rehydrieren, nicht das Schwachwerden.
Gehen wir vom Innenleben des Körpers wieder zu anderen Themen. Ein anderes Thema bei der Vorbereitung des Podcasts hat mich, habe ich so gesagt, meiner Frau, du, was frage ich denn den Bernd Hadic so? Und sie hat gesagt, ja, ich habe immer wieder Knieschmerzen. Das betrifft doch viele Menschen. Was kann ich da machen, wenn ich beim Bergabgehen dann immer wieder Probleme mit dem Knie? Also das ist was relativ Häufiges. Was rätst du da? Gibt es da Bandagen? Soll man irgendwie so einen Strumpf nehmen? Was kann man da, wie kann man dem vorbeugen?
Also Knieprobleme sind die häufigsten Bergsteiger, orthopädischen Bergsteiger ja. leiden. Es heißt ja auch das Bergsteigerknie. Ja. Am besten ist, dass es gar nicht dazu kommt. Und dass es gar nicht dazu kommt, ist eine gute Kondition tatsächlich und ein Muskelaufbau, also Krafttraining, dass das Knie geschützt ist und auch ein bisschen eine vorausschauende Tourenplanung, also steil hinauf und den längeren Weg zurück.
Also nicht die ganz steile Abkürzung runtergehen.
Das, was das Knie nicht mag, sind diese großen Ausfallschritte über große Stufen, also das Bergab steigen, das Bergab laufen, da kommen auch bei zarten Personen Scherkräfte von über 100 Kilo auf das Knie und wenn das 1000 Höhenmeter runtergeht, dann tut es auch weh. Ja? Der Kniestrumpf, also diese weiche Hülle, die bringt nichts. Ja?
Okay.
Macht warm, aber es bringt nicht viel. Okay. Aber es gibt schon Orthesen, also Schutzbandagen, die man durchaus anlegen kann. Ja? Wo ich ein differenziertes Verhältnis habe, ist Stöcke, ja, weil jeder, der Stöcke nimmt, verliert ein bisschen an Balancegefühl und wenn man das dann inkorrekt verwendet, dass man also nur sie durch die Gegend tragt, dann bringt es auch nichts. Und deswegen ist meine Empfehlung, Stöcke sind schon gut, bergauf, wenn möglich, ohne Stöcke, weil du lernst du das Steigen und da hast du das Gefühl, Balancegefühl lernst du oder trainierst du und bergab durchaus mit Stecken gehen, richtig geführt, also körpernah geführt und tatsächlich Zweistocktechnik eingesetzt, das kann dann tatsächlich das belastete, beleidigte Knie entlasten. Gerade bei großen Traglasten, also bei mehr Tagesrucksäcken oder so, sind Stöcke schon sehr, sehr effizient, um diese Belastungen zu reduzieren.
Also ich muss dazu sagen, so von meiner Erfahrung, ich habe eigentlich immer Stecken mit. Ich habe sehr leichte, weil ich sie halt immer wieder, also da bin ich voll bei dir, dass man sie nicht immer nimmt und deswegen so leichte, die klappe ich dann zusammen und tue sie wieder in den Rucksack, tue sie wieder runter, also dass man sie quasi nur bei manchen Stellen nimmt und dann wieder rauf tut. Und weil man doch eben dieses Balance Balancegefühl, das Gleichgewichtsgefühl, bin ich voll bei dir, dass man das ein bisschen verliert und das sollte man doch trainieren. Aber wenn man dann so steil bergab geht, wenn es relativ lang ist, ist es auch ein super Sicherheitsfaktor, dass man quasi stabiler geht.
Also beim Bergabgehen, bei hohen Traglasten, bei Wetterbedingungen mit Nebel und so.
Oder wenn es glitschig ist, ist auch oft stabiler. Ja,
das ist das Vierte, bei Bachüberquerung, wenn es glitschig ist, also ist es definitiv ein Sicherheitsgewinn.
Ja, und es nimmt schon Tonnen von Last von den Knien
runter. In Summe Tonnen von Last, ja.
Und auch was, das ist halt schwierig für Menschen, die nicht so trainiert sind. Wenn man sich anschaut, wenn man so mit gestreckten Beinen, wenn man müde ist, ist das natürlich oft ein bisschen entlastend, aber wenn man mit so gestreckten Beinen auftritt beim Bergabgehen, dann kommt auch viel mehr, ich sage immer so, geht so ein bisschen knieweich quasi, also dass man so quasi die ganze Last in den Körper bisschen dynamisch verteilt. Es ist jetzt beim Podcast schwierig, das zu erklären, aber dass man beim Runtergehen so ein bisschen in die Knie geht. Ja.
Auch das ist wieder richtig und gut beobachtet. Also diese Stoßbewegungen, wo das
so Knie als
Dämpfer ist, das tut nicht gut. Da kommt wieder fast der Anfang unserer Sendung, was kann man tun um die Fitness? Wenn jemand was tun will, dann soll er seine Oberschenkel, seine Bauchmuskulatur, seine Rückenmuskulatur gut trainieren, weil das, was du sagst, also ein bisschen in die Knie gehen und, nicht falsch verstehen, nicht bergab laufen, aber in kürzeren, schneller Schrittfolge, mit kurzen Schritten, damit hast du pro Zeiteinheit wesentlich weniger Andockfläche und Scherkräfte auf dem Knie. Aber dazu brauchst du eben die passende Haltemuskulatur. Und wenn jemand sich was vorbereiten will, dann ist es eben Bauchmuskeltraining, Gesäßmuskeltraining, Oberschenkelmuskulatur, dass du dann eben diese schnelle Trittfrequenz bergab über die Zeit auch gut durchhalten kannst. Fürs Knie ist es entlastend, keine Frage.
Und ist ein voller Sicherheitsfaktor. Also wenn ich sage, es ist ein bisschen rutschig, macht es keine langen Ausfallschritte, weil wenn ich dann einmal rutsche, dann habe ich quasi das Gewicht vom Körper so komisch verteilt. Währenddessen, wenn ich so runter tripple, mit ganz kleinen Schritten, ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber macht viel weniger Gewicht aufs Knie, wie du gesagt hast, und ist auch viel sicherer, weil wenn ich bei einem Schritt ausrutsche, bin ich mit dem nächsten Fuß schon quasi wieder am Boden.
Ja. Kommt aus dem Trailrunning, was ich auch mache, also Geländelauf, das Tänzeln, also das geht halt dann über Wurzeln und was auch immer.
Ja.
Das heißt, wenn du eine schnelle Schrittfolge hast, dann ist, wenn einmal ein Schritt nicht passt, es wie viel leichter abfangbar, als wenn du dich auf diesen großen Schritt verlässt. Und wenn dann der Stein wegrutscht, wenn die Wurzel rutschig ist, dann liegst und tust da weh auch noch dazu.
Ja, so jetzt ein bisschen um uns. Jetzt haben wir ganz viele Themen berührt und haben einen großen Rundumschlag gemacht von Höhenmedizin über richtige Ernährung, über was soll man am besten nicht essen. Was mir noch eingefallen ist, genau bevor wir weitergehen, ist, wie ist es mit Alkohol? Da gibt es ja so, ich sage ein bisschen Mythen, ein ordentlicher Schluck Whisky, wenn ich unterwegs bin, das desinfiziert dann den Darm. Ist das richtig oder was sagst du da als Mediziner dazu?
Es ist eingeschränkt richtig. Ich halte prinzipiell vom Alkohol, ich mag schon auch Alkohol, aber Alkohol als Medikament ist es für mich nicht attraktiv. Es muss auch nicht auf der Hütte unbedingt genossen werden. Es ist kein Problemlöser, es ist keine Einschlafhilfe, auch im Flugzeug keine Einschlafhilfe, sondern man kauft sich damit durchaus auch Nachteile ein.
Der Puls wird höher, wenn ihr am Abend Alkohol trinkt. Du schlafst schlechter immer. Eigentlich. Ja.
Genau. Und wo es eine gewisse Relevanz hat, das ist im möglichen Abtöten von Keimern.
Also doch ein bisschen. Ja.
Also Whisky ist gescheiter als Whisky on the rocks, aber muss es überhaupt sein? Fragezeichen. Ja. Und es ist dieses, man kauft sich damit mehr Nachteile ein, deswegen würde ich es nicht als Hausmittel gegen Reisedurchfall verschreiben. Das kommt nicht über meine Lippen.
Und wo ich relativ streng bin, ich weiß nicht, ob das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist doch in der Höhenakklimatisation, da haben wir viel drüber geredet, da hat Alkohol wirklich, wirklich nichts. Also wir sind da relativ streng und sagen, so ab 3000 Meter die ersten Tage bitte kein Alkohol trinken, weil der macht quasi gerade die Akklimatisationsfähigkeit verlangsamt eher.
Am Berg hat er meines Erachtens wenig bis gar nichts verloren.
Ja.
Jetzt bei uns an den Bergen schon, Stichwort Sturzgefahr, Verletzungsgefahr, Fehleinschätzungen. Und in der großen Höhe hat er noch weniger verloren und ist tatsächlich auch kontraproduktiv bei der Akklimatisation.
Geht besser ohne.
Viel besser.
Ja. Was soll man mitnehmen? So Stichwort Erste Hilfe leisten. Wir haben schon ein bisschen, hast du es erwähnt, dass man Biwaksack mit hat, dass man warme Kleidung mit hat, falls man irgendwie verletzt ist, weil man irgendwo ja warten muss und nicht auskühlt. Also auch in warmen Gegenden immer Reservekleidung mitnehmen, weil man sitzt irgendwo, es ist windig, ist so mein Tipp. Rettungsaludecke habe ich ja immer dabei. Aber was empfiehlst du so, was man unbedingt mit hat, so Erste-Hilfe-mäßig?
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, also die große Rucksackapotheke, die dann den halberten Rucksack ausnimmt, ist unnötig.
Und die dann daheim lässt, weil sie so schwer ist.
Ist unnötig.
Genau. Ja.
Das, was du gesagt hast, ist das zentrale Thema, also Wärmeschutz, Rettungsdecke, Biwaksack. Was ich noch ergänzen möchte, ist ein bisschen Wundmaterial, Blasenpflaster, Wundversorgung. Eine große Verletzung oder gar eine große schwere Erkrankung kannst du mit der Rucksackapotheke eh nicht behandeln. Mhm. Es geht darum, etwas für den kleinen Notfall zu haben.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und deswegen muss da meines Erachtens nicht allzu viel drinnen sein. Ich gebe ganz gerne auch die Empfehlung, Schmerzmittel ein paar mitzunehmen, gerade für akute Schmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, was auch immer. Da empfehle ich am ehesten das Paracetamol, also Mexalen ist das Bekannte. Bei dem Höhenkopfschmerz wirkt auch Seractil sehr gut, also Schmerzmittel, die auf Aspirinbasis sind, sind in der Höhe und in der Reise nicht so gern gesehen, weil sie als Nebenwirkung, wenn auch sehr selten, die Blutungsneigung etwas erhöhen können.
Okay.
Und die Höhe und andererseits das Reisen Reisen in tropischen Ländern hat auch ein etwas höheres Risiko für Magenentzündungen, Magengeschwüre, Magenblutungen. Und deswegen ist für die Reise und auch für die Höhe das Paracetamol ein gutes Medikament. Mhm. Auch das alte, manchmal verpönte Novalgin finde ich ganz gutes Schmerzmittel, weil es tatsächlich diese mögliche geringe Nebenwirkung nicht hat. Ein paar Ohrentropfen, Nasentropfen von mir aus, Wundmaterial, habe ich schon gesagt. Was mir ganz gut gefällt, weil es wirklich nicht groß ist, ist eine zusammenrollbare Schiene. Die ist leicht und die sollte reingehen.
Wie heißen die? Die sind
Samsplint.
So Samsplint, genau.
Ohne Werbung machen zu wollen, ich kenne nur die.
Haben die Bergretter, haben die alle mit.
Von denen weiß ich es auch. Ja. Und das ist leicht und damit kann man tatsächlich auch einen verunfallten Kameraden recht gut einmal immobilisieren und damit auch schmerzfrei machen. Ja? Aber viel mehr außer den eigenen Medikamenten, eine Verbandsschere fällt mir noch ein, vielleicht eine Splitterpinzette, um irgendwelche Fremdkörper zu entfernen. Das ist auch ganz gut, eine ganz gute Sache. Ja? Oropax, wenn man im Lager schläft.
Ja, die habe ich sehr gern mit. Ja. Eine Taschenlampen ist vielleicht nicht schlecht. Hat das Handy, aber oft ist gut zum Lesen oder dass man das Klo findet in der Nacht.
Taschenlampe so und so. Oder auch um Notsignale abzusenden, vom medizinischen Bereich. Das ist es eigentlich auch schon.
Und Biwaksack haben wir ja schon vorher gesagt, weil der ist wirklich, also wir haben da jetzt bei unserem Guide-Training immer wieder auf den Bergführern trainiert, der ist so vielfältig, also nicht nur Kälteschutz, man kann auch jemanden abtransportieren und einschnüren mit am Stück Schnur quasi, einer Rebschnur, also sehr, sehr vielfältig und vor allem, wenn man irgendwo länger warten muss und es ist windig, großartig, auch Regenschutz und so weiter, sehr viel.
Biwaksack gehört in jeden Rucksack, auch bei uns, auch bei Sommertouren. Zusammenfassend Biwaksack, Haube, Handschuhe, Wechselwäsche, das gehört in jeden Rucksack rein.
Für den Fall des Falles, der ja hoffentlich nicht eintritt, selten ist, aber man muss gerüstet sein. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen guten Rundum-Blick gemacht auf die Themen von Gesundheit. Fällt dir noch irgendwas ein, so zum, was wir noch sagen, was wir zusammenfassen? Hast du irgendwo eine Anekdote zu berichten?
Anekdote keine, aber meine Zusammenfassung ist: Lebe bewegt. Ja, also Leben darf Spaß machen, genieße es und damit ist der beste Weg zu deiner Gesundheit geführt. Wenn jeder Mensch, jedes Individuum das richtige Maß an Ernährung und Bewegung bekommt, ist der beste Weg zu seiner Gesundheit gefunden. Das stammt nicht von mir, sondern Hippokrates von Kos, 2500 Jahre alt.
Ah, das gilt schon lang.
Und hat noch immer Gültigkeit. Mhm. Ja, also auch gesund sein und gesund bleiben ist relativ einfach.
Ja, wow, schöne Schlussworte. Mir ist aber trotzdem noch was eingefallen, wenn ich so durchschaue. Oft ist man ja, wird man eingeladen. Also wir haben eben gesagt, ja, keine Eiswürfel und man muss aufpassen bei Getränken. Und dann ist man in Kirgisistan und dann wird einem die gegorene Stutenmilch hingestellt oder der tibetische Buttertee und irgendwie ist man Gast. Was soll man dann tun? Wie geht man um, wenn man das Gefühl hat, das kenne ich nicht, was ist denn da, was wäre denn so dein Verhaltenstipp?
Individuell immer unterschiedlich. Ich selber würde es probieren, ja. Alles, was die Einheimischen essen, wird dich jetzt im übertragenen Sinn nicht umbringen. Natürlich sind die auch andere Hygienemaßnahmen gewohnt und was auch immer. Ja. Ich habe aber auch immer wieder erlebt, freundlicher bestimmt Danke zu sagen, wird üblicherweise auch akzeptiert. Es hängt immer davon ab, wie man das kommuniziert. Mhm. Ich selber bin sehr experimentierfreudig. Also wenn ich schon in dem Land bin, ob das jetzt der Buttertee ist oder was auch immer, dann möchte ich das auch kennen, um mitreden zu können. Und üblicherweise, wenn es nicht ganz exotische Sachen sind, ist es für die Gesundheit kein Thema, vor allem wenn es die Leute selber auch essen.
Und ich sage dann immer, erstens einmal, auch Angst macht krank, und die Dosis macht das Gift. Also ich muss ja nicht literweise Stutenmilch trinken und tibetischen Buttertee oder das selbstgebraute Bier, aber einen Schluck, die Lippen zu also so einen Höflichkeitsschluck und dann kann man sagen, danke, das hat eigentlich mich, so streng ich bin bei Getränken, aber einen Schluck nehme ich meistens, wenn es mir angeboten ist und damit bin ich höflich und hör dann auch wieder auf.
Und zollst Respekt deinen Gastgebern gegenüber und hast auch eine gute Visitenkarte hinterlassen. Also insofern finde ich das eine sehr passende Vorgangsweise.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt sind gute Schlussworte quasi. Gastgeschenke, Gastgetränke. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und wir da plaudern konnten. Ich hoffe, du, liebe Hörerin, du, lieber Hörer, hast da ein bisschen was mitnehmen können von unseren Reiseerfahrungen. Einmal danke dir, Bernd, dass du da warst.
Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, und dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir da ein paar von unseren Tipps weitergeben konnten. Und ich freue mich besonders, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, diesen Podcast teilst. Und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.